Wir wollen beten. Himmlischer Gott, wenn wir jetzt an diesem Abend noch einmal die Offenbarung aufschlagen, so öffne du selbst die Siegel an diesem Buch. Wir vernehmen nichts, wenn nicht dein Geist uns selber etwas sagt. Durchdringe du alle Mauern, alle Wände, und Herr, gib, dass wir das, was uns belastet und auch an diesen Tagen begleitet hat, hinter uns lassen können. Hilf uns, dein Wort zu verstehen, um damit zu leben, in den Perspektiven deines Reiches. Amen. Heute nun Kapitel 6, Offenbarung. Es geht an dieser Stelle erst richtig los. Wir sagten ja noch einmal die Dreiteilung der Offenbarung. Kapitel 1 bis 5, was kommt? Kapitel 6 bis 19, was sein wird? Und dann ab Kapitel 19, Vers 11, wie es am Schluss aussieht. Also zuerst, was ist, was kommt, was wird sein? Hier der eigentliche Beginn der früher genannten geheimen Offenbarung. Ich lese, überschrieben die Öffnung der ersten sechs Siegel. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und er darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Und als er das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich eine dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und er darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Soweit dieser Text. Lassen Sie uns noch einmal diesen Ton in einem Liede aufnehmen, 460. Lied 460, 1 und 2. Es gibt zwei unausrottbare Meinungen. Fast sind es kurze Glaubensbekenntnisse, die einem immer wieder begegnen, liebe Freunde. Einmal der Glaube an den guten Menschen und dazu der Glaube an den lieben Gott. Ich glaube an den guten Menschen und ich glaube an den lieben Gott. Das ist das Glaubensbekenntnis eines 0815 Christen. Der gute Mensch, eine rohe Schale, aber immer ein guter Kern. Die Griechen haben das einmal klar herausgestellt. Anthropos, Agathos, der Mensch ist gut. Alles andere sind nur Schalen und Verkrustungen. Und überdeutlich haben es dann die Aufklärer des 18. Jahrhunderts gesagt. Der Mensch ist nicht nur gut, er ist sogar göttlich und seine Vernunft wurde auf dem Wagen durch die Stadt Paris gezogen. Sicher, es gab immer wieder Erschütterungen von außen. Es gab Kriege und schreckliche Dinge in der Welt und man fragte, wie kann der Mensch so etwas tun? Zu was ist denn der Mensch alles fähig? Aber dann wurde gesagt, das sind eigentlich ja nur Stufen, die überwunden werden. Der Mensch entwickelt sich zum Guten hin, wenn er nur richtig erzogen wird. Auch in ganz bekannten Privatschulen unserer Zeit. Es gab Erschütterungen von innen her. Da kamen Professoren und Denker wie Sigmund Freud und Adler und Jung und die sagten, der Mensch ist von Macht und von Begierde und von seiner Sexualität getrieben. Aber die sagten, auch das ist in den Griff zu kriegen. Ein Mensch wird, wenn er richtig angelegt ist, nicht von seinem Es, sondern von seinem sogenannten Über-Ich domestiziert und damit auch richtig geleitet. Der gute Mensch ist Gott gewollt und er wird auch wieder gut. Und vor allem, er schafft nur Gutes. Sehen Sie, ich möchte Ihnen nur ein paar Sätze vorlesen, die hier in einem Vortrag aufgeschrieben sind und die Ihnen diesen guten Menschen noch einmal zeigen, was er alles kann. Beim Jubiläum der amerikanischen Chemischen Gesellschaft wurde über die Beiträge der Chemie für das menschliche Zukunftsparadies diskutiert. Und es wurde dort angekündigt, ein Großteil der tierischen Nährstoffe werde in photosynthetischen Fabriken hergestellt, Wüsten werden bewässert und besiedelt, Bakterien und Viren werden großenteils ausgerottet sein, Biochemiker werden künstliches Leben schaffen und durch geeignete Veränderungen der Erbsubstanz den gesunden, starken, schönen und hochleistungsfähigen Menschen züchten. Und dann geht es weiter, man wird spätestens im Jahr 2000 mit Atomkraft Gebirge abtragen, Seebecken ausheben, Kanäle quer durch die Kontinente graben und die durchschnittliche Lebenserwartung des Amerikaners und Europäers wird auf 92 Jahre steigen. Dass in den Polarzonen unter riesigen Zelten behagliche Städte entstehen werden, dass jedes Wohnhaus ein eigenes Miniaturkraftwerk hat, dass Gemüsefabriken rings um die Städte dreimal jährlich ernten und Früchte in ihren künstlich bestrahlten Gewächshäusern produzieren, dass die Luft in den Industriegebieten mit Ultraschall gereinigt wird und Gartenstädte ohne Rauch die Heimat der Menschen sein werden, das ist wohl selbstverständlich. Denn der gute Mensch schafft es, so die Wissenschaftler bei einem Kongress in den USA. Das ist der gute Mensch. Und über ihm waltet ein lieber Gott. Ein lieber Gott. So wie die Sonne das Attribut warm hat, die warme Sonne. Denn selbstverständlich ist sie warm. So wie ein hübsches Mädchen eben hübsch ist, das muss man gar nicht sagen. Oder so wie ein alter Mann eben alt ist, das ist klar. So ist der Gott lieb, selbstverständlich ist er das. Aber die Frage nach dem zornigen Gott, Das ist Altes Testament und wir leben im Neuen Testament. Aber der strafende Gott, das ist Judentum, aber wir sind schließlich im Christentum beheimatet. Aber der tötende Gott, das ist ein Spiegeldenken des Menschen, der seine schlimmen Gedanken in den Himmel hinein produziert. Wir bleiben dabei, ich glaube an den guten Menschen, ich glaube an den lieben Gott. Und wenn Sie auch so glauben, sind Sie auf dem Holzweg. Die Offenbarung, gerade die Vision in Kapitel 6, öffnet uns die Augen. Die Augen so, dass wir keinen guten Menschen entdecken können, der auf hohem Ross daherstolziert, sondern nur die apokalyptischen Reiter, die Angst und Schrecken verbreiten, ausgesandt, ich betone, ausgesandt vom lieben Gott, der nicht wie ein neuer Ausleger sagt, der mit einer Pferdenummer die kosmischen Zirkusspiele eröffnet, sondern der zornige Gott, der nicht ewig ein Auge zudrückt und nicht 5 Grad in dieser Welt sein lässt. Verstehen wir uns, dieser Text ist nichts für Nasenweise, die ihre Nase gerne in Gottes Zukunftspläne hineinstecken und wissen wollen, wo wir denn jetzt gerade stehen und wie lange es noch Zeit ist bis zum Ende. Ausdrücklich wird hier gesagt, dass nur 6 Siegel geöffnet werden, das 7. nicht. Wenn Sie eine Jacke haben mit 7 Knöpfen und 6 Knöpfe sind offen und der 7. Knopf ist noch geschlossen, ist die Jacke nicht ganz zu öffnen. Die Offenbarung ist nicht ganz zu öffnen. Wir wissen letztlich nicht Bescheid über das Ende dieser Welt. Aber das, was wir sehen, genügt, um vom guten Menschen und vom lieben Gott endlich Abschied zu nehmen. Offenbarung treibt immer in die Buße. Wer dieses Buch liest zur Unterhaltung, der wird es bald weglegen. Wer dieses Buch liest, um apokalyptische Vorstellungen aufzuwärmen, die er woanderswo schon mal gehört hat, wird dieses Buch bald wieder weglegen. Wer hier irgendwelche Zukunftsperspektiven für diese Welt sucht, allgemeiner Art, wird es nicht finden. Dieses Buch, wissen wir, ist für Christen in der Anfechtung geschrieben. Für Christen, die unter Druck stehen, die leiden, die sich fragen, wie nachher, wie lange eigentlich noch, Herr? Wie lange das noch in meinem Leben? Wie lange dieser Druck noch in dieser Welt? Wer so daran ist, für den ist die Offenbarung geschrieben. Und der wird über der Offenbarung in die Buße getrieben werden. Offenbarung will im letzten Grunde Buße, sonst überhaupt nichts. Kehrt um von eurem Leben. Und nun, diese sogenannte Endegeschichte beginnt ja mit diesen 3 großen Gerichten. Mit den Schalengerichten und dann die Siegelgerichte und dann die Posaunengerichte und dann die Schalengerichte. Kunstvoll aufgebaut. So, dass aus dem 7. Siegel dieser Baum der Posaunengerichte wächst und aus dem 7. Posaunengericht diese 7 Schalengerichte. Ein unheimlich interessanter und geheimnisvoller Aufbau dieses ganzen Buches. Vielleicht wäre, um dieses Kapitel besser zu verstehen, interessant, Albrecht Dürers Holzschnitt von den apokalyptischen Reitern zu betrachten. Ich habe leider kein Dia, wir hatten keine Möglichkeit, dieses zu projizieren, aber wer irgendwo an diesen Holzschnitt herankommt, wird eine treffliche Auslegung dieses Kapitels bei Albrecht Dürer finden. Also, noch einmal, dieses Kapitel. Zuerst die apokalyptischen Reiter. Und dann das 2. Jahr, die schmachtenden Seelen. Und 3. das zusammenbrechende Universum. Die apokalyptischen Reiter. Vielleicht haben Sie es vorhin herausgehört. 4-mal kommt jener Begriff, den Sie alle schon oft im Neuen Testament gehört haben. Nämlich der Begriff komm. Komm. Ein Begriff, der eigentlich normalerweise einem das Herz öffnet. Sie kennen das in Matthäus 11, wo der Herr steht und dann dieser Heilandsruf kommt. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen, die ihr geschlagen und gebeutelt seid, kommt her. Dieser Heilensruf ist so, dass man ohne ihn eigentlich gar nicht leben kann. Und das soll auch an diesem Abend noch einmal aufklingen. Kommt, kommt ihr mühselig und beladen seid. Und dann hören Sie dieses Komm wieder in Lukas 14, als dieser Herr sein Mahl bereitet und alles festlich deckt und dann sagt, kommt, denn es ist alles bereit. Eine Einladung an uns, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und dieses Wort kommt noch einmal in Johannes 7, am Ende des großen Laubhüttenfestes tönt es durch Jerusalem, wen da dürstet, der komme und trinke von dem Wasser des Lebens umsonst. Wer einen Brand hat, wer seinen Durst nach Leben und Liebe und Geduld und Hoffnung nicht mehr stillen kann, der komme her, ich habe Wasser, so wie die Wasserverkäufer damals gerufen haben. So ist dieses Komm eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, auch aus unserem Leben. Und hier auf einmal wieder dieses Komm. Aber nun so, dass es an jenes Komm mich an meine Mutter erinnert. Als wir Kinder vor dem Hause mit anderen Kameraden gespielt haben. Und gegen Abend wird ja das Spielen immer am schönsten. Und am allerschönsten ist es dann, wenn man ins Bett muss. Genau umgekehrt, wenn man 60 ist. Schön. Und dann ging, wenn man mittendrin war und die Sonne verschwunden, ging das Fenster auf und dann hatte die Mutter gerufen, komm, kommt. Und diesen Ruf hat man sehr ungern gehört. Obwohl er eigentlich einem mit Wärme und Zuspruch zugerufen wurde, denn was hätte man auch in der Nacht ohne dieses Komm getan? Man wäre ja umgekommen. Aber man hörte nicht. Die Mutter hat nochmal gerufen. Vielleicht hat sie auch das dritte Mal gerufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter die ganze Nacht gerufen hätte. Einmal war Schluss. Und bei uns war es so, dann kam der große Bruder. Und den hat sie geschickt. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Und dann, wohl oder übel, ist man gekommen. Sehen Sie, Gott ruft ja nicht ewig sein Komm in dieses Welt. Man kann ja nicht ewig zu ihm kommen. Einmal wird dieses andere Komm, das hier unterstrichen wird, einmal wird dieses andere Komm laut werden. Wir lesen es im Hebräer 1, dasselbe, nachdem Gott in verschiedener Weise geredet hat, spricht er am letzten zu uns durch seinen Sohn. Oder mir ist jenes eindrückliche Bild von Alexander dem Großen, wie er, wenn er eine Stadt belagerte, er drei Kerzen anzündete. Und das konnte man von der Stadt aus sehen. Und solange die drei Kerzen brannten, bot er Gnade und Frieden. War die dritte Kerze abgebrannt, dann gab es nur noch Schrecken und Gericht. Jesus Christus ist eben diese letzte Kerze, die uns noch einmal ruft, komm, komm. In Gottesdienst, in Bibelstunden, in Jugendkreisen, in der persönlichen Andacht über einem Gotteswort, da ruft er es, komm. Aber neben diesem Einladungswort, komm, hören wir jetzt dieses Kommandowort, das andere mit los oder geh oder lauf übersetzt haben. Und dann kommen die apokalyptischen Reiter. Liebe Freunde, diese Reiter, dass uns das klar ist, diese Reiter hören auch auf sein Kommando. Sie stürzen nicht los, wenn sie wollen und wann sie wollen. Alle Gerichte in der Welt gehen vom Throne Gottes aus und sonst von nirgends. Ich unterstreiche. Alle Gerichte in der Welt gehen vom Throne Gottes aus und sonst von nirgends. Es ist nicht so, dass die Segnungen im Leben von Gott kommen und die Gerichte vom Teufel. Es ist nicht so, dass die Gesundheit von Gott kommt und die Krankheit vom Teufel. Es ist nicht so, dass wir uns in guten und gesunden Tagen uns in der Sonne dieses Gottes ahlen könnten und dass in Krankheitstagen und schlimmen Tagen und schweren Tagen wir unter einem Bann des Teufels legen, der zuerst durch Gebete weggebetet werden müsste. Nach der Offenbarung ist es so nicht. Es gibt nur eine einzige Zentral- und Kommandozentrale. Eine einzige aller Dinge. Dem Bösen ist Raum gegeben. Die Türen werden geöffnet. Komm, los, die Pferde können sich austoben, aber sie gehen nicht unter der Peitsche des Teufels. Die Gerichte, die über dieser Welt gehen, sind die Reiter, aber sie gehen nicht unter der Peitsche des Teufels. So hat dieses schreckliche Kommando, komm an die Pferde, auch einen tröstlichen Zug. Bei allem Schrecklichen, was jetzt gesagt werden muss, dieses Komm an die Pferde hat auch den tröstlichen Zug. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Und nun die vier Pferde. Ich möchte an dieser Stelle bekennen, wie schwierig es ist, es so auszulegen, dass man sagen könnte, so ist es. Nur als ein Beispiel, eingeschoben, gleichsam als Zwischenbemerkung. Sehen Sie, beim weißen Pferd sind sich nicht nur irgendwelche Theologen, die gar keine sind, mit irgendwelchen anderen rechten, ganz frommen Theologen uneinig, sondern sehen Sie, bei der Auslegung des weißen Pferdes hat zum Beispiel, und ich erwähne das immer gerne wieder, weil ja die Offenbarung einzigartig ausgelegt worden ist von dem hier sehr geschätzten und geliebten Prälat Hartenstein, der hier drüben diese Auslegung gegeben hat. Und er sagt, ja, wer ist denn der erste, der einsame Ritter auf dem weißen Ross? Und dann sagt er, wir sagen eindeutig und klar nach der Auslegung der ersten Väter, es ist das Wort Gottes. Das ist das Geheimnis der Zeiten zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu Christi, dass immer zuvor sein Wort durch die Völker eilt, dass inmitten des Krieges durch Hunger und Sterben hindurch das Evangelium seinen Weg frei und ungebunden geht. Und jetzt schlage ich eine andere Auslegung auf, das ist die eine sehr neue, die herausgekommen ist noch vor dem Tod von Fritz Grünzweig, einem Mann, der ein Leben lang an und mit der Offenbarung gearbeitet hat. Und er schreibt zur selben Stelle vom weißen Pferd, ich sah, das weiße Pferd ist das Evangelium, ist Jesus der Reiter auf dem weißen Pferd, so wie Hartenstein meinte? Nein. Erst am Schluss der endzeitlichen Ereignisse erscheint er auf diese Weise als Triumphator. Wir müssen an etwas anderes denken. Sehen Sie, so ist es. Und mir geht es vielleicht so wie einem Mann, den ich kürzlich getroffen habe, und er sagte, er verstehe viele Stellen des Römerbriefes nicht und er habe schon für den Himmel im Hauptseminar Jesu über den Römerbrief einen Platz reservieren lassen. Und so ist es mir ähnlich ergangen. In der Auslegung Jesu über die Offenbarung sitze ich ganz bestimmt in der ersten Reihe. Bis dahin müssen wir mit solchen, ja, Vermutungen ist zu wenig gesagt, aber mit solchen Auslegungsversuchen uns zufrieden geben. Und vielleicht gibt uns Gott in wenigen Jahren ganz andere Erkenntnisse. Klar ist, dass Weiß die Farbe des Ostens ist. Weiß ist die Farbe des Ostens, in vielen Büchern nachzulesen. Es sind die Zeichen. Die Zeichen sind Bogen und Kranz, das sind die Zeichen des Sieges. Am Bogen, damals erkannte jedes Glied des Römischen Reiches die Parther, die ständig die Ostgrenze des Reiches unsicher machten. Vom Osten her drohte immer die Gefahr. Bei den Römern, später die Hunnen, die Türken, die Russen, die Genesen. Die Offenbarung sagt, die Gefahr käme immer vom Osten. Sehen Sie, die Römer verloren sogar im Jahre 62 nach Christus gegen die Parther, eine einzige Tragödie. Die Parther ritten weiße Pferde und waren die besten Bogenschützen. Und so ist wahrscheinlich doch bei dem weißen Pferd an Militarismus und Eroberungssucht zu denken. Der Auftrag des ersten weißen Reiters heißt Völkerkrieg. Der Reiter ist der große Eroberer und Machtmensch. Militärische Siege sind ja immer wieder auch verherrlicht worden. Wenn Sie jetzt dann einmal nach Leipzig kommen und auch die Gelegenheit haben, das Völkerdenkmal anzuschauen, dann sehen Sie, was aus Siegen immer wieder gemacht worden ist. Aber alle militärischen Siege waren doch im letzten Grunde schon immer ein Unglück. Euripides hat bei der Darstellung des Krieges keine marschierenden Soldaten und stolz geschwellte Offiziere gezeigt, sondern wenn er von Krieg sprach und von Krieg geschrieben und gedichtet hat, dann schrieb er immer nur von einer Frau, von einer weinenden Frau mit einem einsamen Kind an ihrem Arm. Das ist Krieg bis zum heutigen Tag. Und Siege lassen solche Frauen und Kinder zurück. Doch, das ist Krieg. Das ist Auswirkung des Machtmenschen zu allen Zeiten. Liebe Freunde, die Reiter zeigen nicht an, dass sie nacheinander kommen, sondern die zeigen im Querschnitt und Längsschritt durch die Geschichte typische Merkmale, wie sie immer wieder als Gerichte über die Welt kommen. Einmal das weiße Pferd, der die Völkerkriege bringen wird. Das zweite ist das rote Pferd. Und das rote Pferd reitet vom Norden her, ein feuerroter Reiter. Und rot ist das Zeichen des Blutes. Die großen Eroberer wollten und wollen Frieden schaffen. Sie befrieden das Land und sie ernten Revolution, Blut. Was anders als eine Auslegung in diesen Tagen als die des roten Pferdes. Sie wollen Reiche gründen und haben sie gegründet. Reiche des Friedens. Und sie ernten Revolution. Sehen Sie, 61 nach Christus, ein Aufstand innerhalb des Römischen Reiches in Britannia. Und die Römer haben es genauso gewaltsam unterdrückt. Und damals gab es bei der Unterdrückung dieser kleinen Revolution 150.000 Tote. So war es damals schon. Auftrag des Roten Reiters ist Bürgerkrieg. Das ist das zweite, Bürgerkrieg. Es kommt immer mehr zu Chaos. Matthäus 24, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Und dritte, das schwarze Pferd, startet vom Süden her. In der Hand eine Waage, schwarz das Zeichen der Teuerung und des Hungers und demnach auch Ausbruch der Seuchen. Und dann heißt es, aber das Öl und Wein tu keinen Schaden. Was heißt das? Die Teuerung verteuert das Brotgetreide, die jeder braucht. Öl und Wein, das nur Reiche haben, denn Reichen, die nur Öl und Wein besitzen, denen geht nichts ab. So war es damals und so ist es heute. Unter Nero gab es schlimme Hungersnöte, aber die Reichen blieben davon unberührt. Hören Sie, damals war zum Beispiel, so habe ich nachgelesen, kam ein Schiff in Alexandrien an, in großer Hungersnot und alle meinten, das käme jetzt, sei eines der berühmten Getreideschiffe aus Ägypten. Und in ihrem Hunger stürmten diese Leute dieses Schiff, aber sie fanden darin keine Getreide an Bord, obwohl es so hoch notwendig gewesen wäre, sondern in diesem Schiff war Sand aus dem Nildelta für die Arena und für die Gladiatorenkämpfe. Hunger in der Welt und gleichzeitig Überfluss der Reichen. Ob das Wandlitz heißt oder ob das der Palast in Bukarest war, immer ist es so. An Öl und an Wein tu keinen Schaden. Die Reichen werden es haben und die anderen, die werden an Hunger leiden. Das schwarze Pferd, so war es und so ist es jetzt wieder gewesen. Und so wird es sein. Und das vierte ist das fahle Pferd. Das fahle Pferd, das kommt vom Westen her. Der Auftrag des Reiters ist der Tod, hinter sich das Schleppnetz des Todes ziehend. Der grausige Fang des Todes für den Hades wird eingesammelt, womit wird getötet durch Schwert, durch Hunger, durch Tod, durch Pest, durch Tiere, Seuchen durch Tiere übertragen. Das alles ist hier gemeint. Da auffallend, dass der Auftrag aber nur den vierten Teil der Erde meint, keine restlose Vernichtung. Die Gerichte sind also nur Fingerzeige Gottes auf das Ende aller Geschichte. Und deshalb sind hier drei kurze Fragen ganz klar beantwortet. Einmal, liebe Freunde, wenn auch in diesen Tagen, wenn die Weltgerichte weitergehen und die Zerstörungsmächte eskalieren, ist das ein Zeichen, dass sich die Welt von Gott losgerissen hat? Liebe Freunde, die Weltgeschichte geht auch dann weiter, als Jesus sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die grausamen Mächte können nicht ohne Gottes Wink und ohne Gottes Komm auftreten. Zweite Frage, was ist dann mit der Zuspitzung des Geschehens? Die Zeichen sind Anzeichen dafür, das Siegel wohl gelöst und das Ziel näher ist als gestern. Das alles sind Geburtswehen des Neuen, dem sie dienen. Was sollen wir tun? Was sollen wir in solchen Zeiten tun? Jesus hat gesagt, nicht duckt euch, verkriecht euch. Er hat gesagt, erhebet eure Häupter. Das sind Leute, die mit erhobenem Angesicht diesem Herrn entgegengehen. Je lauter wir das Komm der Reiter hören, je mehr müssen wir uns das Komm der Gnade Gottes zurufen lassen. Dem Komm der Gerichte steht das Komm der Gnade gegenüber, sind die Reiter. Und jetzt noch ein paar Sätze bloß zu den zwei anderen Visionen, nämlich das zweite, die schmachtenden Seelen. Wir haben also gesehen, mit dem guten Menschen und dem lieben Gott ist es nichts. Es geht nicht die Treppen hinauf, die Welt ist keine Stufenleiter, sondern es geht weiter bergab. Das ist nicht irgendwelcher Utopismus, das ist biblischer Realismus. Wer das erlebt, der fragt sich natürlich immer, wie lange wird das noch dauern? Und warum denn dies alles? Das fünfte Siegel, das hier gelöst wird, gibt den Blick frei für den himmlischen Altar. Und dort sieht man, die getötet wurden um des Glaubens willen und ihres Zeugnisses. Hätten sie geschwiegen, hätten sie den Mund gehalten, dann wären sie auch nicht an diesem Platz angekommen. Märtyrer sind es, die Großen, aber, liebe Freunde, auch die Kleinen. Nicht nur die, die in den Arenen starben, sondern die, die auf ihrem, die um ihres Glaubens willen auf ihrem Kampfplatz zu leiden hatten. Und es gibt viele für uns unbekannte Märtyrer, um ihres Glaubens willen in den Ehen, in den Familien, in den Betrieben, in ihrer Umgebung. Solche, die unverstanden um ihres Glaubens willen leiden und im Grunde vor Gott als Märtyrer gesehen werden. Und sie alle warten. Sie warten in weißen Kleidern, wie die Braut, nicht im Schwarz der Trauer. Und dann geht es nicht nach unseren Uhren, sondern nach Gott. Zu der Zeit, heißt es hier, zu der Zeit, als Gott die Welt erschaffen hat, zu der Zeit, als Jesus Christus geboren wurde, zu der Zeit, als Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, zu der Zeit, als Jesus auferstanden ist, zu der Zeit, wenn er wiederkommen wird, dann ist jene Zeit des Wartens zu Ende. Das ist also kein Warten auf Godot, kein Warten, das ist das Warten wie eine Braut auf die Hochzeit, wie eine Frau auf das Kind, wie ein Gefangener auf die Entlassung, dieses hoffnungsvolle und freudige Warten. Auf jeden Fall will der Herr unserem Ziele ganz nahe bei sich haben. Das Letzte, das zerbrechende Universum. So, und das sagt uns das letzte Bild, so wie das Universum nach 1. Mose 1 einen Anfang hatte, so hat es auch ein Ende. Die Bilder stammen aus der Bildsprache des Propheten, waren also durch die alttestamentliche Prophetie bekannt. Die Sonne verfinstert sich, das Himmelsgewölbe, die Feste entschwindet wie eine Buchrolle. Und Jesus hat es so zusammengefasst, Matthäus 24, die Sonne wird verfinstert werden und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Himmel werden erschüttert werden. Von den höchsten Machthabern bis zu den kleinsten Sklaven, alles ist entsetzt, das Gericht ist da. Wehe, wehe. So schließt die Weltgeschichte ab. Unaussprechlich furchtbarem großen Tag des Zorns. Liebe Freunde, meine allerletzte Frage, wird das auch das allerletzte sein? Dieses furchtbare Ende, wird das auch das allerletzte sein? Gott sei Dank ist das siebte Siegel übrig. Wir kennen es nicht, es ist noch nicht gelöst. So bleibt die Schlussfrage, die hier mit drei Worten diesen Text abschließt, nämlich, wer wird bestehen? Wer wird bestehen? Es ist die Frage des Abiturienten vor dem Examen, wer wird bestehen? Es ist die Frage bei der Bewerbung um einen Studienplatz oder Arbeitsplatz, wer wird bestehen? Es ist die Frage bei einer schweren Krankheit, die uns überkommt. Werde ich es bestehen? Werde ich es durchstehen? Eine Frage, die mich ganz persönlich immer wieder anfällt und befällt. Du, wirst du es denn bestehen, wenn der Himmel weggeht wie eine Buchrolle und der große Tag des Zornes kommt? Wer wird bestehen? Wer? Gott sei Dank kenne ich zwei Worte. Joel 3, Vers 5. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm. Amen. 29, 1 bis 4. Lassen Sie uns jetzt beten. Vater, verschließe unsere Ohren nicht für deine Einladung des Kommens und Errettens bei dir. Schenke uns den richtigen Blick und gib, dass wir uns nicht in irgendwelchen Illusionen wiegen, als ob das ja alles gar nicht so ernst sei. Herr, wir können nur vor dir bestehen, wenn du uns bestehen lässt. Durch deine Vergebung, durch dein Blut. Und so möchten wir dich darum bitten, dass du uns unter den Schutzschild deiner Vergebung stellst und uns damit den Heimweg antreten lässt. Herr, sei du dort, wo Menschen unter Gerichten besonders zu leiden haben. Wir danken dir für die Windstille in unserer Stadt und in unserem Land. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich derer, die dich nicht mehr erkennen können, sondern nur noch unter den Gerichten bluten. Gib, dass wir allezeit die Häupter erheben können, dich erkennen, dich anrufen. Herr, erbarme dich unser und segne uns. Amen. Und nun hoffe ich, dass Sie gesund nach Hause kommen, vor allem auch gesund bleiben dürfen. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen und Gott befohlen.